Morgen, liebe Gemeinde. In der heutigen Predigt geht es weiter in der Bergpredigt. Und unser Text steht in Matthäus Kapitel 7, Verse 12 bis 14. Matthäus Kapitel 7, Verse 12 bis 14. Da heißt es: Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Vor der Predigt möchte ich gerne noch beten und vielleicht können wir dazu aufstehen. Herr, danke für diesen Tag. Danke, dass wir uns heute versammeln dürfen hier, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen und auch mit dir. Und danke, Herr, dass du uns heute was zu sagen hast. Herr, sprich du in unsere Herzen und lass uns erkennen, was dir wichtig ist und wie du es meinst. Und lass uns auch wirklich das anwenden, was wir lernen. Amen. Unser heutiger Bibeltext steht an einem sehr wichtigen Punkt in der Bergpredigt. Im Vers 12 fasst der Herr Jesus alles, was er bis dahin gesagt hatte, zusammen und beendet den eigentlichen Hauptteil seiner Predigt. Und ab Vers 13 geht der Herr dann genauer darauf ein, wie wir mit dem Gehörten richtig umgehen sollen. In den vorangegangenen Kapiteln erklärt Jesus die wahre Bedeutung des Gesetzes, besonders in Kapitel 5, und zeigt uns, was vor Gott gilt. Er greift verschiedene Gebote auf aus dem Gesetz. Zum Beispiel, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsch schwören und so weiter und zeigt auf, wie sie eigentlich gemeint sind. In Vers 12 findet dieser Gedankengang seinen Höhepunkt in seiner großen Zusammenfassung des Gesetzes, als er sagt: Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Jesus kommt in der Bergpredigt immer wieder auf das Gesetz zurück. Ganz offensichtlich hatten seine Zuhörer ein falsches Verständnis davon. Besonders lassen sich hier die Schriftgelehrten und Pharisäer erwähnen, die die religiöse Elite ihrer Zeit bildeten. Sie haben sehr wohl den Buchstaben des Gesetzes verstanden, was an sich auch keine Kunst ist. Sie haben noch mehr, sie haben den Wert da drin gesehen. Für sie war das Gesetz, das der Herr gegeben hat, etwas wirklich Wertvolles. Und sie wollten das bewahren. Sie wollten Gottes Gebote unbedingt halten. Und das Ganze ging so weit, dass sie sogar Zäune, sinnbildliche Zäune um einzelne Gebote gebaut haben, damit sie nicht mal in die Nähe davon kommen, das eigentliche Gebot Gottes zu übertreten, und haben zusätzliche Gebote erfunden, die sie davon abhalten sollen. Sie haben viel Mühe investiert in das Erforschen und das Auswendiglernen und das Halten des Gesetzes. Und trotzdem läuft hier irgendetwas schief. Sie hatten eine ganz falsche Vorstellung von der Natur des Gesetzes. So ungefähr scheinen die Pharisäer und Schriftgelehrten gedacht zu haben. Es gilt das Gebot, zum Beispiel, du sollst nicht töten. Wenn ich jetzt jemanden töten würde, dann würde ich gegen dieses Gebot verstoßen und gegen Gott sündigen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, wenn ich niemanden töte, dann habe ich dieses eine Gebot auf jeden Fall schon mal gehalten. Dann habe ich das auf jeden Fall nicht gebrochen. Jemand hat mal alle Gebote des Gesetzes zusammengezählt und ist auf eine Zahl von etwas mehr als 600 Geboten gekommen. Ein Gebot von 600 sind ca. 0,2% des ganzen Gesetzes. Also, wenn ich dieses eine Gebot erfüllt habe, dann habe ich 0,2% des Gesetzes schon mal sicher erfüllt nach dieser Logik. Und damit ich auch ganz sicher gehe, dass das so bleibt, baue ich eben diese paar Zusatzregeln drumherum und dann wird es schon passen. Und dann schaut man sich mit der gleichen Logik die anderen Gebote des Gesetzes an und stellt schnell fest, da kommt ja ganz schön was zusammen. So schlecht bin ich ja gar nicht. Und das Problem ist, sie haben bei all dem nur den Buchstaben gesehen. Und ihre zusätzlichen Regelwerke, die später dazugekommen sind, die der Herr Jesus Menschengebote genannt hat, aber nicht den Geist des Gesetzes. Und eigentlich ist das auch zu erwarten, denn sie sind natürliche Menschen. Der Apostel Paulus spricht von diesem Phänomen im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 14. Da steht, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben zwar den Wert im Gesetz gesehen, sonst hätten sie sich ja nicht so bemüht, es zu halten. Aber sie waren eben natürliche Menschen. Sie konnten das Geistliche nicht geistlich beurteilen. Und deswegen haben sie nur den Buchstaben gesehen und haben versucht, mit eigenen Anstrengungen vor Gott gerecht zu werden. Und dieses Problem finden wir auch heute immer wieder. Menschen versuchen selbst gerecht zu werden und denken, das müsste dann vor Gott reichen. Manche Menschen sagen, bevor ich zu Gott komme, muss ich mein Leben erstmal in Ordnung bringen. Sie sagen, bevor ich mich bekehre, muss ich erstmal mit dem Rauchen aufhören, mit dem Fluchen und muss auch sonst irgendwie netter werden. Das Traurige daran ist, je weiter sie damit kommen, desto besser schauen sie in ihren eigenen Augen aus und desto ferner liegt es ihnen, die eigene Unzulänglichkeit zu sehen. Sie halten sich für immer gesünder und sehen immer weniger Bedarf darin, zum großen Arzt zu kommen. Aber die Selbstverbesserung ist nicht der Weg zur Rettung. Das ist nicht der Weg, den uns die Bibel zeigt. Wir können uns nicht wie Münchhausen an unserem eigenen Haar aus dem Sumpf ziehen. Nein, wir müssen zuerst zu Gott kommen. Das muss der erste Schritt sein. Wir müssen zuerst erkennen, dass wir nicht in der Lage sind, Gottes Gesetz zu halten und dass wir Jesus brauchen. Das ist das eigentliche Ziel des Gesetzes, wie Paulus uns zeigt. Wenn wir Gottes Gesetz anschauen und unsere Reaktion ist, also ich habe keinen umgebracht, ich habe noch nie Ehe gebrochen und Lügen tue ich auch nicht so oft, also bin ich gar kein so schlechter Mensch, anstatt zu sehen, dass wir an Gottes Maßstab gesehen, weit fehlen, dann denken wir, genau wie die Pharisäer gedacht haben und haben nichts von dem begriffen, was der Herr Jesus uns in seiner Predigt eigentlich sagt. Einige Verse vorher in der Bergpredigt lesen wir, da sagt der Herr Jesus, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das sind harte Worte. Und irgendwie ist das auch gegen die eigene Intuition, wenn man denkt, man muss immer besser werden, und das waren die, die am besten waren. Und der Herr Jesus sagt, dass sie so weit fehlen und dass meine Gerechtigkeit die der Pharisäer weit übertreffen muss, damit ich überhaupt eine Chance habe, in das Reich der Himmel einzugehen. Das ist schon irgendwie ernüchternd. Heutzutage ist es modern, sich seinen eigenen Glauben zusammenzubasteln. Man pickt sich aus verschiedenen Religionen und Weltanschauungen das heraus, was einem gerade attraktiv erscheint, und verwirft den Rest. Man stellt sich seine eigenen Regeln und Maßstäbe zusammen, nach denen man leben möchte, und kommt sich dadurch dann auch ganz in Ordnung vor, wenn man selbst die Regeln des eigenen Spiels definiert. Man sagt heute gerne, jeder muss seinen eigenen Zugang zu Gott finden. Aber Jesus sagt, ich bin die Tür. Man sagt, viele Wege führen zu Gott. Aber Jesus sagt, ich bin der Weg. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ist das nicht engstirnig? Sollten wir das nicht irgendwie lockerer sehen? Hat der Herr Jesus hier nicht doch etwas übertrieben? Ich hatte mal einen Ethiklehrer. Er war ein älterer Mann, aber er war sehr modern, was dieses Zusammenpicken angeht. Er hat bei uns im Unterricht Meditationsübungen eingeführt. Er hat uns begeistert von seinem Aufenthalt in einem griechischen Kloster erzählt. Er hatte viele interessante Ansichten zu verschiedenen Themen. Und er sprach auch sehr gerne von Toleranz. Nur eine Sache schien er irgendwie nicht tolerieren zu können. Ich war seiner Meinung nach einfach zu sehr fixiert auf das Christentum. Er hat sogar mal meinen Vater darauf angesprochen und gemeint, sich nur mit der Bibel zu beschäftigen, das ist doch einfach zu wenig. Man müsste doch auch die Bücher der ganzen anderen Religionen studieren und schauen, ob da nicht auch etwas ist, woraus man schöpfen könnte. Nur auf Jesus zu bauen, das ist der Welt einfach zu eng. Und doch spricht der Herr Jesus hier von einer engen Pforte und einem schmalen Weg, der zum Leben führt. Was macht denn diese Pforte so eng? Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wir müssen unsere selbstgestrickten Regeln und unsere Selbstgerechtigkeit aufgeben und sie vor der Pforte lassen, weil sie vor Gott sowieso nichts gelten. Und wir müssen einsehen, dass eben nicht jeder nach seinem eigenen Maßstab beurteilt wird und gerichtet wird, sondern nach dem Maßstab Gottes. Wir können uns nicht vor Gott selbst wohlgefällig machen. Und das brauchen wir auch nicht. Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Die Bibel sagt, wir sind allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Niemand wird erhobenen Hauptes triumphierend durch die enge Pforte schreiten. Und niemand wird sich eigener Verdienste rühmen können. Denn wir müssen das alles vor der Pforte zurücklassen. Sogar unser eigenes Ich. Und das ist wirklich keine Selbstverbesserung, gell? Das ist etwas, was die Bibel als Tod bezeichnet. Tod nicht im körperlichen Sinne. Aber wenn wir unsere eigenen Versuche, gerecht zu werden, aufgeben. Und wenn wir unsere Schuld und Unzulänglichkeit auf Jesus werfen und darauf vertrauen, dass seine Gerechtigkeit auch für uns genug ist, dann ist es schon irgendwie eine Art von Tod. Dann ist es schon eine ziemliche Änderung der Sichtweise. Die Bibel sagt, wir werden mitgekreuzigt. Man könnte sogar sagen, dass keiner lebend durch die Pforte kommt. Aber du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst, wie es in einem Buch von Hans-Peter Reuer heißt. Aber in unserem Text heute ist nicht nur von einer engen Pforte die Rede, durch die wir hindurchgehen sollen, sondern auch von einem schmalen Weg. Das ist der Weg, den wir als Jünger Jesu gehen. Und ich glaube, dass die Bibel von den zwei Wegen, dass dieses Bild von den zwei Wegen nicht nur auf Gläubige und Ungläubige sich beziehen lässt, sondern dass wir es besonders auch auf unser Leben als Gläubige anwenden können und sollten. Denn auch wir können in unserem Glaubensleben auf verschiedenen Spuren gehen. Wir können uns die Nachfolge leicht machen, wir können Kompromisse eingehen und ein selbstsüchtiges und vergnügungssüchtiges Leben führen. Auf diesem Wege werden wir immer viel Gesellschaft und Verständnis von anderen Menschen haben, aber wenig Nähe zu Gott. Wir können uns fragen, wie weit wir noch gehen können, ohne zu sündigen und uns dabei selbst schaden und es versäumen, nach Gottes Plan zu leben, nach dem, was er uns vorbereitet hat. Oder aber wir versuchen treu im Mittelpunkt von Gottes Willen zu leben, selbst wenn wir nicht viele um uns haben, die das Gleiche tun, und finden da überfließendes Leben. Allein sein heißt nicht einsam sein, wenn man allein ist mit dem Meister. Und auf diesem Weg entdecken wir Schätze, die uns sonst verborgen geblieben wären. Aber wie schaut dieser Weg konkret aus? Der Herr Jesus gibt uns in Vers 12 einen sehr praktischen Rat, den wir ganz konkret anwenden können. Ich finde es interessant, dass wenn der Herr Jesus den Kern des Gesetzes erklären möchte, wenn er sagen möchte, was ihm wirklich wichtig ist im praktischen Leben, dass es immer auf den gleichen Gedanken hinausläuft. Im gleichen Evangelium Matthäus Kapitel 22 wird Jesus von den Pharisäern nach dem größten Gebot im Gesetz gefragt. Ich lese ab Vers 37. Matthäus 22, ab Vers 37. Und Jesus sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Im Johannesevangelium, Kapitel 13, Verse 34 bis 35, sagt der Herr: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und hier jetzt in Vers 12 in unserem Text heute: Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Es ist immer der gleiche Gedanke hier. Es geht immer um die Liebe zu Gott und um die Liebe zu unseren Mitmenschen. Es gab schon früher im Judentum diese Zusammenfassung des Gesetzes. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Hört sich nach der goldenen Regel an. Aber Jesus macht hier aus dem passiven Enthalten, aus einem Unterlassen von Sachen, von schlechten Handlungen, etwas ganz Aktives. Es reicht nicht, wenn ich nur meinem Nächsten nichts Schlechtes zufüge. Das ist nicht genug. Es geht darum, dass ich ihn lieben und aktiv sein Bestes suchen soll. Ich soll mich ihm gegenüber so verhalten, wie ich es mir wünschen würde, wie ich es mir erträumen würde, dass man sich mir gegenüber verhält. Du magst es nicht gerne, wenn man schlecht über dich redet, dann rede auch du nicht schlecht über andere. Du möchtest nicht, dass man dich missversteht, dann versuch wirklich aktiv zu verstehen, was der andere meint. Du magst es gern, wenn man dich freundlich empfängt, dann sei auch du gastfreundlich. Dann lade auch du Menschen ein. Und wir brauchen nicht bei dem stehen zu bleiben, was man auch in der Welt von einem Gentleman oder von einer Lady erwarten würde. Lasst uns überfließend sein. Lasst uns mehr sein. In Galater Kapitel 6, Verse 9 bis 10 lesen wir, Galater Kapitel 6, Verse 9 bis 10. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wir sollen alle Menschen überschütten mit guten Werken. Aber bei unseren Geschwistern, bei den Hausgenossen des Glaubens, da sollen wir noch einen drauflegen. Aber Jesus geht sogar noch weiter. Was ist mit den Menschen, die uns Ärger machen, die uns hassen, die uns verspotten, die Undankbaren? Wie sollen wir mit ihnen umgehen? Jesus selbst gibt uns dazu eine Antwort. Ich möchte lesen aus Lukas Kapitel 6, Vers 27 bis 36. Lukas 6, Vers 27 bis 36. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leiht, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Welche moralischen Höhen sind das doch? Wie würde die Welt aussehen, wenn ein größerer Teil davon so leben würde. Es ist kein Wunder, dass Jesus seine Jünger als Salz und Licht der Welt bezeichnet. Ich möchte hier ein Beispiel bringen, das meinem Vater passiert ist. In der alten Nachbarschaft, wo sie gewohnt haben, gab es einen Mann, der hat sich mit einer Nachbarin gestritten. Ich weiß nicht, worum es ging, aber die haben sich ziemlich heftig gestritten und das ging so weit, dass der Mann handgreiflich werden wollte. Und mein Vater hat das gesehen und ist eingeschritten. Und daraufhin war der Mann so beleidigt, dass jetzt jemand in seinen Streit da sich auch noch einmischt, war so beleidigt, dass er weggelaufen ist. Er hat aufgehört zu grüßen und nicht nur meinen Vater nicht zu grüßen, sondern die ganze Familie, hat meinen Vater für tot erklärt und wenn er schon dabei ist, die ganze Familie auch noch mit. Und er hat sich so richtig reingesteigert in das Ganze. Wir haben versucht, trotzdem nett zu sein, trotzdem zu grüßen. Wenn wir gegrüßt haben, hat er sich demonstrativ umgedreht, weggedreht. Wir haben mal versucht, ihm Ostergebäck zu bringen und er hat uns die Tür vor der Nase zugeschlagen. Und eines Tages hat mein Vater ihm gesagt, wo er da wieder so in seinem Streit drin war: Weißt du was, wenn du mal Not hast, wenn du mal Probleme hast, dann kannst du zu mir kommen. Ich wäre auf sowas gar nicht gekommen, ihm sowas zu sagen. Aber das ist das, was er ihm gesagt hat. Und eine Weile ist nichts passiert. Und eines Tages läutet es an der Tür. Der macht die Tür auf und da steht dieser Mann. Und er sagt ihm: Du hast doch gesagt, wenn ich in Not bin, dann kann ich zu dir kommen. Er hat offensichtlich so eine Not gehabt und niemanden gehabt, zu dem er gehen kann, dass er sogar zu denen gegangen ist, die er selbst zu seinen Feinden erklärt hat, die er selbst für tot erklärt hat. Er hat ihn um 20 Euro gebeten. Dann haben sie ein bisschen gesprochen und letzten Endes hat mein Vater ihm 10 Euro geliehen. Er hat selbst nicht so viel. Und nach dieser Begebenheit hat sich das Verhalten schlagartig geändert. Es gab noch mehr Begebenheiten, die man erzählen könnte. Aber sein Verhalten hat sich geändert. Auf einmal hat er wieder angefangen zu grüßen. Auf einmal waren wir wieder alle reanimiert, waren wieder alle am Leben in seinen Augen. Hat er das Geld zurückgegeben? Hat er nicht. Und wird es wohl auch nicht. Aber das Verhältnis hat sich dramatisch geändert. Er grüßt, selbst wenn er auf der anderen Straßenseite geht und man sieht ihn nicht, dann schreit er von der anderen Straßenseite rüber und grüßt uns. Das ist eine schöne Geschichte mit einem guten Ende. Wird es immer so ausgehen, wenn wir anderen Menschen gegenüber Gutes tun? Nein, wird es nicht. Denn auch Jesus wurde verstoßen und verfolgt. Auch er hat anderen Menschen so viel Gutes getan. Und letzten Endes wollte die Menge seinen Tod. Wir dürfen unsere guten Werke nicht von der Dankbarkeit anderer abhängig machen. Oft sind wir enttäuscht, dass andere Menschen gar nicht wissen, was uns das persönlich kostet, dass wir denen was Gutes tun. Aber davon dürfen unsere guten Werke nicht abhängen. Wir dürfen auch nicht nur dann handeln, wenn andere uns sehen, dass wir hier was Gutes tun. Wir müssen auch im Verborgenen dienen. Aber wenn wir so leben, wenn wir Gott und unseren Nächsten wirklich lieben, dann sind wir auf dem richtigen Weg und wandeln im Mittelpunkt von Gottes Willen. Ich möchte noch gern beten mit uns zum Schluss. Herr Jesus, danke für dein wunderbares Wort. Danke, dass du uns zeigst, worauf es ankommt, was dir wichtig ist. Und danke auch, dass du diesen Weg vorangegangen bist, dass wir in dir unser großes Vorbild haben dürfen und ein Beispiel davon, was es bedeutet, nach Gottes Willen zu leben. Herr, gib uns Kraft, dass wir deine Worte umsetzen können, dass wir nicht nur schauen oder nicht darauf schauen, dass andere Menschen uns sehen und uns dankbar sind, sondern dass wir dienen, weil es richtig ist, weil du es uns in unser Herz legst, weil wir dir gehorsam sein wollen. Danke für dein Wort, Herr, und segne du uns auch dabei, wenn wir rausgehen und das anwenden, was du uns gesagt hast. Amen.